SRF 2 Kultur.
Kennen Sie das Gefühl? Es wird immer gerade dann rot, wenn Sie mit dem Auto angefahren kommen. Je eiliger Sie es haben, desto öfter ist sie rot, die Ampel, die den Verkehr regelt. Nach welcher Logik wechseln eigentlich Rot, Grün und Gelb? Welche Philosophie steckt dahinter, außer der, uns ärgern zu wollen? Maja Brändli wollte das auch wissen und der Leiter der Verkehrssteuerung der Stadt Basel hat sie an den Holbeinplatz bestellt. Dort müssen wir ohnehin etwas verbessern, hieß es, dann können wir Ihnen das System gleich erklären.
Die beiden Ingenieure Tobias Hanke und Felix Seiler erwarten mich am Holbeinplatz in Basel. Der eine hält einen Computer unter dem Arm, dessen Kabel mit einem Verkehrskasten verbunden ist. Der andere beginnt mir zu erklären, was sie an dieser Kreuzung verbessern wollen.
Die Koordination ist natürlich im Bänder festgelegt. Das heisst, es ist relativ, es ist auf der Teilflexibilität von einer Teilverkehrsabhängigkeit. Das heisst, es hat ein bisschen Spielraum, aber es ist doch, damit die grüne Welle stattfinden kann. Ist es
Bänder, Teilverkehrsabhängigkeit, Umlaufzeit. Was für den Ingenieur Seiler Logik pur ist, klingt für mich chinesisch. Ich picke deswegen als eine Art Rettungsanker das einzige mir verständliche Wort heraus. Die grüne Welle.
Eine grüne Welle heisst, dass man möglichst nur einmal warten und dann durchfahren können. Das ist echt die grüne Welle.
Und was sind Knoten? Kreuzungen. Okay, dann also wieder zurück zur grünen Welle und zum Verkehr, der möglichst flüssig über den Holbeinplatz geführt werden soll.
Ja, möglichst damit der Verkehr nicht zwischen ihnen aufgehalten wird, ständig bremsen, anfahren, das ist das Ziel. Das ist aus der Zeit, wo man gesagt hat, man soll die Abgas reduzieren, hat man die grünen Wellen eingeführt. Jetzt haben wir noch so ein System.
Ein System, das jetzt eben optimiert werden soll, deswegen stehen wir hier. Optimiert nach den aktuellen verkehrspolitischen Überzeugungen. Und das ist in der Stadt Basel nicht mehr die grüne Welle, also möglichst ungebremste Fahrt, so wie noch in den 90er Jahren, sondern jetzt werden die Ampeln vorab auf die Bedürfnisse des öffentlichen Verkehrs abgestimmt.
Ja, wir haben jetzt erst gerade eine große Umstellung gemacht im Mittleren Ring. Dort haben wir eben alle Knoten auf vollverkehrsabhängig gemacht. Das heisst, dort findet keine grüne Welle mehr statt. Und das ist auch eigentlich zur Verbesserung vom Tram gewesen, weil dort haben wir halt sehr viel querende ÖV auch.
Vortritt also nicht mehr für PKWs und Lastwagen, sondern für Bus und Tram. Für sie wird null Wartezeit angestrebt, während die Autos auf den großen Ringstraßen sich an den Rotlichtern gedulden müssen.
Die Zeiten ändern sich und dann kriegen plötzlich andere Verkehrsmittel größere Schergewichtspunkte und dann muss man schauen, wie man so aneinander vorbeikommt.
Die Verbesserungen am Holbeinplatz hingegen betreffen nun nicht den ÖV, sondern die Radfahrer, erklärt Tobias Hanke.
Also die kommen jetzt anstatt 6 Sekunden, kommen sie jetzt 8 Sekunden grün über. Einfach immer das Gefühl, die 6 Sekunden seien zu wenig, weil da doch recht viele Velofahrer kommen von der Universität nach.
Die Ampel allerdings schaltet nur dann auf grün, wenn ein Velofahrer zur Ampel kommt und dort auch tatsächlich anhält, an der dafür vorgesehenen Markierung. Unter dieser Markierung nämlich registriert eine im Boden eingelassene Metallschlaufe das Metall des Fahrradgestells und gibt ein Signal an den grauen Kasten, an dem die beiden Ingenieure sich an diesem Morgen gerade zu schaffen machten. Solche Kontrollschlaufen gibt es auch unter dem Straßenbelag für Autos, während die Busse und Fußgänger von einem Funksignal erfasst werden. Aufgrund dieser zahlreichen Rückmeldungen schaltet der Kasten dann eben auf Rot, Grün oder Gelb, so dass die einzelnen Verkehrsteilnehmer vor den ungefähr 500 Basler Ampeln und rund 125 Knoten möglichst wenig lange warten müssen. Bedarfssteuerung nennt sich das, erklärt mir Clemens Huber, Chef der Basler Verkehrssteuerung, den ich zum Abschluss meiner Kurzlektion in Sachen Ampelschaltung in seinem Büro besuche.
Die Steuerungen in Basel-Stadt sind verkehrsabhängig. Deshalb kann nicht genau vorausgesagt werden, wie lange welche Phase läuft. Und das ist immer sehr variabel und abhängig von Tram und Bus, aber auch von Fußgängern und Velos.
Je länger die Schlange also vor dem Rotlicht, desto länger anschließend die grüne Phase, gesteuert von einem zentralen Verkehrssteuerungsapparat. Das habe ich soweit verstanden. Und mein Eindruck, dass die Ampeln immer gerade dann auf Rot schalten, wenn ich angefahren komme? Offensichtlich nichts weiter als die subjektive Fehleinschätzung einer ungeduldigen Verkehrsteilnehmerin.
Die grüne Welle für Autos, Zauberwort noch in den 90er Jahren, ist nicht mehr oberstes Gebot. Was gilt heute? Hat Martin Lehmann den Basler Regierungsrat und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels gefragt.
Vor 20 Jahren sprachen alle von der grünen Welle. Autos sollten möglichst ungebremst durch die Stadt fahren können. Heute ist das anders. Tendenziell sind es der öffentliche Verkehr, die Fußgänger und die Velofahrer, welche von den Ampeln bevorzugt behandelt werden. Was steckt dahinter, Hans-Peter Wessels?
Nun, ich denke, heute legt man bestimmt mehr Wert auf Wohnqualität in den Städten. Darum arbeitet man auf eine Verkehrsberuhigung hin. Man misst dem öffentlichen Verkehr und dem Fahrradverkehr und dem Fußgängerverkehr mehr Gewicht bei. Dem leisten wir Folge, indem wir bei den Lichtsignalanlagen entsprechende Prioritäten ändern. Im Kanton Basel-Stadt ist es übrigens so, das ist möglicherweise ein Unikat, dass bei uns sogar in der kantonalen Verfassung festgehalten ist, dass der öffentliche Verkehr Vorrang genießt vor dem motorisierten Individualverkehr, also im Klartext Tram und Bus vor Auto.
Basel möchte mit dem neuen Ampelkonzept eine Reduktion des Verkehrsaufkommens um 10% erreichen. Ist das realistisch und wie soll das gehen?
Nein, natürlich nicht. Also mit dem Ampelkonzept, wie Sie dem sagen, alleine wird man das natürlich niemals hinkriegen. Wir haben aber durch eine Volksabstimmung einen entsprechenden Auftrag bekommen von den Stimmberechtigten, innerhalb der nächsten 10 Jahre den Autoverkehr in der Stadt Basel um 10% zu reduzieren. Dieses Ziel ist sehr anspruchsvoll, sehr hoch gesteckt und kann natürlich nur mit einer Kombination unterschiedlichster Maßnahmen erreicht werden. Auf der einen Seite bauen wir den öffentlichen Verkehr aus, wir möchten Basel noch velofreundlicher machen, auf der anderen Seite gilt es auch, den Autoverkehr in die Schranken zu weisen. Mit dem Ampelkonzept kann man vielleicht einen kleinen Beitrag in diese Richtung leisten.
Ist das, was Basel macht? Eben, zuerst kommt der ÖV, kommen die Radfahrer, die Fußgänger, auch in Zürich, Bern, Genf gang und gäbe. Oder ist die Stadt Basel hier eine Art Vorreiterin?
Als Vorreiterin würde ich Basel nicht unbedingt bezeichnen. Bei uns haben wir aber tatsächlich einen hohen Anteil öffentlichem Verkehr, im Gesamtverkehrsaufkommen und auch einen hohen Anteil Veloverkehr. Aber andere Städte in der Schweiz und auch anderswo verfolgen sehr, sehr ähnliche Konzepte und wir tauschen uns natürlich auch untereinander aus. Also gerade mit Zürich und mit Bern besteht ein sehr enger fachlicher und auch politischer Austausch.
Hans-Peter Wessels, Basler Verkehrsdirektor, über die Bemühungen der Städte, das Verkehrsaufkommen zu begrenzen.
Und hier sind die Kulturnachrichten auf SRF 2 Kultur mit David Vogel. Bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth wird es eine weitreichende Änderung bei der Vergabe der Festspielkarten geben. Die postalische Bestellung mit Wartezeiten bis zu 10 Jahren soll durch eine Kaufoption via Internet ergänzt werden, teilten die Festspiele mit. Der Online-Verkauf für die nächsten Festspiele beginnt Mitte Oktober und umfasst einen kompletten Ringzyklus, eine separate Walküre sowie je 2 Vorstellungen von Tannhäuser, Holländer und Lohengrin, im Ganzen also mehr als 20.000 Karten. Diese Umstellung auf den Online-Verkauf ermögliche nach Ansicht der Festspielleitung einen chancenreichen und nicht zuletzt gleichberechtigten Kartenverkauf. Der Zürcher Bilger Verlag hat es auf die Hotlist 2013 der 10 besten Bücher aus unabhängigen Verlagen geschafft, und zwar mit Patrick Deville's Werk Equatoria. Die Verlagsauszeichnung wird am 11. Oktober während der Frankfurter Buchmesse verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Hotlist wurde von unabhängigen Verlagen vor 4 Jahren ins Leben gerufen, weil deren Ansicht nach beim Deutschen Buchpreis große und oft zu Konzernen gehörende Verlage bevorzugt werden. Der Theologe und Religionspädagoge Fulbert Stefensky erhält den diesjährigen Deutschen Ökumenischen Predigtpreis. Der 80-Jährige werde für sein Lebenswerk ausgezeichnet, teilte der Stifter des Preises der Verlag für die deutsche Wirtschaft mit. Der heute in Luzern lebende Stefensky gehört zu den bekanntesten kirchlichen Publizisten. Mit dem Predigtpreis soll die Redekunst in den Kirchen gefördert werden. Die nicht dotierte Auszeichnung besteht aus einer Bronzeskulptur.
Musik viel Zoff um Briefe. 1956 haben Thomas Manns Ehefrau Katja und die Mann-Kinder den Nachlass des Schriftstellers der ETH Zürich übergeben, Basis für das Thomas-Mann-Archiv. Nun sind 13 Archivschachteln mit insgesamt 3000 Briefen dort aufgetaucht, Briefe aus dem Nachlass von Katja Mann. Die Briefe blieben jahrelang unbeachtet und unbearbeitet liegen. Wie das passieren konnte, Jennifer Kakshuri hat sich mit der Bereichsleiterin der Sammlungen und Archive an der ETH-Bibliothek über die aufgetauchten Schachteln unterhalten.
Annette Trinkler, insgesamt 3000 Briefe aus dem Nachlass von Katja Mann sind aufgetaucht. Wie können 3000 Briefe eines großen Schriftstellers bzw. seiner Ehefrau einfach verloren gehen und plötzlich wieder auftauchen?
Das ist eine gute Frage. Das haben wir uns natürlich selbst auch gefragt, als wir diesen Fund gemacht haben. Die Umstände sind noch nicht restlos geklärt. Es gibt gewisse Anhaltspunkte und Aussagen. Es macht es nicht einfacher, dass einige Menschen, die damals involviert waren, zwischenzeitlich gestorben sind. Aber fest steht, dass wir im Rahmen der Reorganisation in eben diese 13 Archivschachteln gefunden haben im Büro einer Mitarbeiterin. Und bis heute kann man sagen, dass die Briefe in mehreren Tranchen über Anita Neff, das ist die letzte Sekretärin zum Beispiel von Goloman gewesen, ins Archiv gelangt sind.
Wir wollen gleich noch über den Inhalt, also über diese Briefe sprechen. Aber zuerst noch die Frage, laut Zeitungsberichten hat Frido Mann, also der Enkel von Thomas und Katja Mann, Kritik am Archiv geäußert und gesagt, er sei sich nicht sicher, ob der Nachlass seiner Großeltern an der ETH, also am Thomas Mann Archiv, im richtigen Ort sei. Wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um?
Es ist klar, es sind Versäumnisse geschehen. Dafür müssen wir auch die Verantwortung übernehmen. Es ist so, dass wir seit 2012 sukzessive im Rahmen einer Restrukturierung das Thomas-Mann-Archiv verändern. Und wir denken, dass das Thomas-Mann-Archiv auf dem Platz Zürich eine große Bereicherung ist. Und die ETH ist auch stolz, dass wir dieses Thomas-Mann-Archiv der Forschung und Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können.
Nun sollen ja auch die Archivschachteln geleert werden und das Material, das jetzt gefunden wurde, auch wissenschaftlich aufbereitet werden. Von wem hat denn Katja Mann überhaupt Post bekommen? Wer sind die Absender der gefundenen Briefe?
Es handelt sich vor allem um Familienkorrespondenz, aber auch um Korrespondenz von Dritten. Also es gibt da ganz viele verschiedene Dinge. Einerseits Geburtstagsgratulationen auf Briefen, auf Karten, Telegramme zu Katja Manns runden Geburtstagen. Und es gibt aber auch andere Briefe, zum Beispiel von Hermann und Nino Hesse gibt es einige Dinge. Ein Brief von Leon Feuchtwanger haben wir auch sichten können. Aber auch hier ist es so, dass wir, solange wir das Erschließungsprojekt noch nicht in Betrieb haben, dass wir noch nicht ganz genau sagen können, was hier alles im Detail vorhanden ist.
Und was passiert jetzt mit dem Material?
Die ETH hat dieses Jahr ein Projekt bewilligt, also die Gelder gesprochen, für ein Projekt zur Erschließung und Digitalisierung des gesamten Bestandes des Thomas-Mann-Archivs. Das heißt, wir führen ein modernes Archivsystem ein, mit dem dann die Bestände online präsentiert werden können. Es wird dann der Forschung der Zugang online ermöglicht und natürlich auch der interessierten Öffentlichkeit.
Was glauben Sie, die 3000 Briefe, die man jetzt gefunden hat, meinen Sie, dass sich der Blick auf Thomas Mann verändern könnte, dass diese Briefe etwas komplett Neues zutage bringen?
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist schön, dass wir 3000 weitere Originale und Kopien, es sind ja nicht alles Originale, jetzt der Forschung zur Verfügung stellen können. Aber ich denke nicht, dass wir hier brandneues erfahren werden über Thomas Mann. Das sind vor allem, ist es Korrespondenz zu Katja Mann.
Annette Trinkler, Bereichsleiterin der Sammlungen und Archive an der ETH-Bibliothek Zürich. durch Venedig gondeln. Pflichtprogramm für Touristen in der Lagunenstadt und im Moment auch für Filmstars. Seit Mittwoch wird wieder posiert, werden aber auch neueste Filme gezeigt beim Filmfestival in Venedig. Es ist das älteste aller Festivals und feiert dieses Jahr auch noch ein Jubiläum. Jennifer Kakschuri hat sich mit Filmredakteurin Brigitte Hering unterhalten. Eine Zwischenbilanz.
Brigitte Hering, Sie sind seit letzter Woche in Venedig am Filmfestival, das dieses Jahr zum 70. Mal durchgeführt wird. Spürt man, dass es eine Jubiläumsausgabe ist? Ist die Atmosphäre anders als sonst?
Nicht unbedingt außerhalb der Kinovorstellung. Das Filmfestival von Venedig ist ein sehr entspanntes Festival. Also für mich ist es das entspannteste Festival, das ich kenne. Und das ist auch dieses Jahr gar nicht anders. Also außerhalb der Filmprojektionen gibt es keine großen Veranstaltungen, die dieses Jubiläum extra feiern. Vor den einzelnen Filmvorstellungen allerdings haben die Verantwortlichen im Archiv gegraben und zeigen so alte Wochenschau-Rückblicke auf vergangene Jahre. Das beginnt ja schon in den 30er Jahren und arbeitet sich jetzt im Lauf des Filmfestivals durch die Jahrzehnte. Und das ist ein ganz charmanter und sehr kleiner Einfall, dieses Jubiläum sehr bescheiden zu feiern. Also da sieht man dann zum Beispiel in diesen Filmchen Winston Churchill, der nach dem Krieg dann das Festival, nach dem Zweiten Weltkrieg das Festival besucht hat, wie er nicht nur Filme besucht, sondern wie er am Strand auch badet. Oder man sieht Maria Callas auf der weißen Treppe. Das war damals noch kein roter Teppich, sondern eine weiße Freitreppe, auf der dann die Stars in den Kinopalast gegangen sind.
Sie, Brigitte Hering, haben schon fast die Hälfte der Wettbewerbsfilme gesehen. Wie ist Ihre Zwischenbilanz?
Ja, die ist durchzogen. So richtig euphorisch bin ich nicht. Die Filme, die leben allzu oft oder allzu viele Filme leben nur von einem einzigen Einfall. Und das gibt dann keine Geschichte, das füllt keinen Langfilm. Und sehr viele Filme haben wir gesehen, die so ein bisschen bemüht probieren, etwas zu erzählen und es nicht schaffen. So ein Fall ist zum Beispiel der italienische Wettbewerbsbeitrag, der übrigens von der Schweiz mitproduziert worden ist. Er heißt Via Castellana Bandiera und das ist ein ganz charmanter Einfall und der Film fängt ganz toll an. Zwei Autos fahren in Palermo aufeinander zu in einer ganz engen Straße und eines müsste dann wieder rückwärts fahren, um das andere vorbeizulassen. Und beide Frauen, die da am Steuer sitzen, sind extrem stur und bleiben einfach sitzen, stundenlang und dann auch eine ganze Nacht. Und das ist ein hübscher Einfall, aber das trägt nicht 1,5 Stunden lang. Also der Film wird mit der Zeit einfach langweilig. Und solche Filme gibt es dieses Jahr im Wettbewerb ganz viele. Und was mich auch geärgert hat ein bisschen, ist, dass die Rückkehr der Filmmusik-Soße. Viele Filme sind so übergossen von Filmmusik, um Atmosphäre zu schaffen, die der Film vielleicht selber mit Bildern oder mit Schauspielerei nicht schafft. Das sind so die unangenehmeren Seiten im Wettbewerb dieses Jahr.
Das klingt nicht nach großer Freude oder großer Zufriedenheit Ihrerseits. Gab es denn bis jetzt auch Highlights?
Ja, die gab's. Zum Beispiel der Film von Stephen Frears, den kennt man, der hat zuletzt The Queen gemacht und jetzt hat er einen Film hier im Wettbewerb, der heißt Philomena. Und in diesem Film stimmt alles. Es ist eine Geschichte einer alten Frau aus Irland, der man das Kind in einem Nonnenkloster weggenommen hat, als sie ein Teenager war. Und die sucht diesen Sohn und findet ihn auch. Das ist eine wahre Geschichte. Dann stimmt auch die Mischung aus Drama mit großen Emotionen und Humor. Das Drehbuch stammt von dem bekannten englischen Komiker Steve Coogan. Und was auch stimmt, ist die Besetzung der Rolle der Philomena mit Judi Dench, die man ja als M in den James-Bond-Filmen vor allem kennt. Und man spricht hier schon vom Silbernen Löwen für ihre Darstellung in diesem Film. Das war wirklich ein Highlight. Das gab minutenlangen Applaus, auch in der Pressevorführung. Solche Filme, die ragen dann über alles raus hier am Festival.
Es ist eine der ersten Regeln, die Journalisten lernen. Über Suizide wird nur sehr zurückhaltend berichtet. Doch durch die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter wird diese Regel in Frage gestellt. David Vogel.
Er wird der Werther-Effekt genannt. 1774 veröffentlichte Goethe die Leiden des jungen Werther. Danach traten eine Reihe von Suiziden auf. Längst hat die Wissenschaft anerkannt, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen Selbsttötungen, über die in den Medien berichtet wurde, und einer Erhöhung der Suizidrate in der Bevölkerung. Und deshalb hat der Schweizer Presserat Grundsätze formuliert, wie über Suizide berichtet wird, nämlich sehr zurückhaltend. Soweit so gut, an diesem Grundsatz hielten sich die Medienschaffenden am Dienstag letzter Woche, als der Rowohlt Verlag mitteilte, der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf sei in Berlin seinem Krebsleiden erlegen. Doch dann gab eine enge Freundin von Herrndorf, die Autorin Katrin Passig, über Twitter bekannt, Herrndorf sei nicht seiner Krankheit erlegen, er habe sich erschossen an einem Kanal in Berlin. Dieser Tweet hatte Passig im Sinne von Herrndorf publiziert und die Details seines Todes wurden in den Nachrufen der Feuilletons mit integriert. Die Neue Zürcher Zeitung stellt fest, Zitat, die Möglichkeit, die Berichterstattung über sich selbst mit Social Media in die eigene Hand zu nehmen, stellt die Presserat-Empfehlungen zur Suizidprävention vor Herausforderungen. Die journalistischen Richtlinien drohen ausgehebelt zu werden. Aufgrund des Hirntumors hatte Wolfgang Herrndorf nach und nach seine Sprache verloren und es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass wir den Ort, die Zeit und die Art seines Todes kennen. Die Gefahr des Werteeffekts hat im Zeitalter der sozialen Netzwerke allerdings nicht abgenommen. Im Gegenteil, und die NZZ stellt die Frage, sollen Journalisten wirklich schreiben, was war?
Wir bleiben beim Thema Medien, blicken aber nach Frankreich.
Zu Beginn war sie ein gefeierter Star, die neue Chefredaktorin der angesehenen Tageszeitung Le Monde, Nathalie Nougeret. 8 Monate später ist alles anders. Nathalie Nougeret polarisiert das Land, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Der Grund ist die Berichterstattung über den syrischen Bürgerkrieg. Im Mai hatte Le Monde als erste Zeitung weltweit vermeldet, dass in Syrien mit Gas gekämpft und dass dieses Giftgas mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Regime eingesetzt wird. Und erst jetzt wurde allerdings bekannt, dass die Chefredaktorin nicht nur die Resultate ihrer Recherche veröffentlichte, sondern die materiellen Beweise der Regierung aushändigte. Dann im August, nachdem der Einsatz von Giftgas Hunderte von Toten forderte, veröffentlichte Le Monde umgehend einen Leitartikel. Es war wieder die Chefredaktorin, die ein schnelles, militärisches Eingreifen forderte, ganz im Sinne von Staatspräsident Hollande und in der Tradition des Philosophen Bernard-Henri Lévy. Dieser Appell und der erste Vorfall im Mai habe die Redaktion aus dem Sommerschlaf geweckt, schreibt die FAZ. Le Monde dürfe nicht zur Speerspitze eines Kreuzzugs für eine Intervention in Syrien werden, erklärten Redaktoren öffentlich. Und auch in anderen Medien wurde Chefredaktorin Nougeret scharf angegriffen. Was ist geschehen in der französischen Öffentlichkeit, fragt die FAZ. Noch vor wenigen Monaten, da hatte Bernard-Henri Lévy Präsident Sarkozy zum Eingreifen in Libyen motiviert. Und nun stellt die FAZ fest, die Positionen der Intellektuellen wie Lévy, welche die Kriege in Jugoslawien, Afghanistan und Irak befürworteten, finden heute keine Mehrheiten mehr. Die Bomben haben mehr Unheil angerichtet als verhindert.
Selber reparieren. Das hat für viele eine Aura wie der Duft von Omas Mottenkugeln. Liebenswert schrullig ist noch die wohlwollendste Einschätzung dick bebrillter Bastler, die im Hobbyraum an defekten Radios herumlöten. Passé, sagt Wolfgang Heckel in seinem neuen Buch Die Kultur der Reparatur. Der Tipp von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Recyceln Sie noch oder reparieren Sie schon? Das defekte Handy abzugeben, das ist brav. Aber heute einfach zu wenig, findet Wolfgang Heckel. Sein Buch ist ein Manifest für die Reparatur. Und das meint mehr, als nur mal wieder zu schauen, wo in der Nachbarschaft der nächste Schuhmacher zu finden ist. Heckel will uns dazu bringen, selbst Hand anzulegen, zum Schraubenzieher zu greifen oder zur Nähmaschine. Wolfgang Heckel ist studierter Physiker und bekennender Bastler. Aber es macht sich zu einfach, wer denkt, ach so einer, Mottenkugel. Heckel ist Direktor des Deutschen Museums in München. Er weiß also, wie moderne Technikvermittlung geht. Wäre die technische Sammlung seines Museums langweilig und out of date, so hätte er das bestimmt schon zu hören bekommen von seinen jungen Besuchern. Heckel ruft nicht einfach zum Reparieren auf, er macht Lust darauf. Er postuliert zum Beispiel, Reparieren mache intelligent. Schon allein die Suche nach einem Defekt fördere die analytischen Fähigkeiten. Und er schildert, wie sich moderne Menschen in Reparaturcafés treffen, um gemeinsam das alte Bügeleisen zu retten. oder wie sie zusammen auf dem Computer ein Ersatzteil entwerfen, das nicht mehr lieferbar ist, und es auf einem 3D-Printer gleich ausdrucken. Reparieren, das ist sexy und rettet die Welt. Ein klein bisschen wenigstens. Es hat sich eine weltumspannende Reparatur-Community entwickelt. Auf dem Internet finden Sie schrittweise Fotoanleitungen für fast jeden Reparaturvorgang. Ersatzteile und Werkzeuge kann man recht günstig bestellen, inklusive eines sogenannten iPhone Liberation Sets, mit dem man diese eigenartigen Schrauben an diesem Mobiltelefon gegen gängigere austauschen kann. Erst das macht eine Reparatur mit eigener Hand möglich. Die Community reklamiert das Recht auf Reparatur und sie sorgt mit dem Verkauf der passenden Schraubenzieher gleich selbst dafür. Häckel verschweigt aber nicht, dass der gewiefte Reparierer manchmal einen langen Atem braucht. Wie er seine Reparaturversuche an einer ausgefallenen Pumpe im Swimmingpool beschreibt, das hat komische Züge. Häckel diagnostiziert, dass an dieser Pumpe eigentlich nur die Pumpe selbst defekt ist, der Motor aber noch läuft. Der separate Austausch des Motors ist aber nicht vorgesehen. Ich erspare Ihnen die folgende Odyssee vom Baumarkt zum Handwerkerbedarf und zurück. Am Ende aber lief die Pumpe. Wer noch keinen Schraubenzieher besitzt, wird ihn nach der Lektüre dieses Buches kaufen.
Die Kultur der Reparatur, geschrieben von Wolfgang Häckel, verlegt von Hansa.
100 Sekunden Wissen.
Genau das Richtige zum Morgenessen, zum Frühstück. Ein Birchermüsli. Das liegt nicht schwer im Magen und ist obendrein so gesund. Wer hat's erfunden? Maximilian Bircher. Die Mini-Biografie von Thomas Weibel.
Maximilian Bircher, 1867 bis 1939, ist ein schwieriger Fall. Die einen sehen in dem Zürcher Arzt einen medizinischen Visionär, die anderen einen esoterischen Spinner. Tatsache ist, dass sein wichtigstes Vermächtnis nicht seine Kliniken und Schriften sind, sondern vielmehr Spieß, jene Speise aus geriebenen Äpfeln und Haferflocken, die wir heute kurz und bündig Birchermüsli nennen. Und das kam so. 1895 erkrankte Bircher an Gelbsucht. Von der Heilkraft pflanzlicher Rohkost überzeugt, verordnete er sich eine Diät aus Früchten und ungekochtem Gemüse, um an deren gespeichertem Sonnenlicht zu gesunden. Rohes, so predigte er, sei gekochtem vorzuziehen, pflanzliche Nahrung dem Fleisch, Konserven gar, um die Jahrhundertwende Inbegriff der Moderne, waren ihm ein Graus. Seine Predigten, das waren Aufsätze und Zeitschriften. Seine Kanzel war seine Zürcher Praxis, die schon bald zu einer kleinen Privatklinik heranwuchs. Dann, ab 1904, das Sanatorium Lebendige Kraft auf dem Zürichberg. Die Medizin tat sich schwer mit Bircher. Seine Lehre von der Vollwertkost als, Zitat, Sonnenlichtnahrung widersprach dem damaligen Stand der Wissenschaft. Und dass er die Gesundheitspolitik der Nationalsozialisten unterstützte, der deutsche Reichsärzteführer Gerhard Wagner bemühte sich gar, Bircher als Professor nach Dresden zu holen, war seinem Ruf nicht eben zuträglich. Erfolgreich war Bircher trotzdem. Sein Sanatorium war bald international bekannt, einen Patienten namens Thomas Mann inspirierte das Haus mit seinem streng geregelten Tagesablauf gar zum Roman »Der Zauberberg«. Die Klinik gibt es nicht mehr. Spieß dagegen, dieses Müsli aus Haferflocken, frischen Früchten, Joghurt und Milch, Zitronensaft und Rosinen, ist beliebter denn je.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.